Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz am Donnerstag um 17 Uhr. Da hört ihr die wissenschaftliche Sendung Eine Stunde mit. Für euch am Mikrofon wie jedes Mal Frank Rieddorf. Und wie jedes Mal haben wir einen Gast, wieder mal von der Uni Ulm. Wir haben einen Gast, der uns noch nie Besuch gehabt, und ich freue mich sehr, heute hier zu haben, den Leiter des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik der Universität und den Herrn Professor Dr. Manfred Ayasse. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier die Möglichkeit habe, Ihnen was über meine Forschung zu erzählen.
Sehr schön, wir freuen uns. Mit Biologie können ja die meisten was anfangen. Erzählen Sie mal am Anfang, was Sie so alles gemacht haben, bevor Sie dann den Ruf an die Uni Ulm erhalten haben.
Ja, ich habe mich schon sehr früh, eigentlich schon als Kind, für Tiere interessiert, und so war es naheliegend, dass ich dann Biologie studiert habe. Das war in Tübingen. Dort habe ich dann auch die Diplomarbeit durchgeführt, schon zum Thema chemische Kommunikation bei Wildbienen. Im Anschluss gab es eine Doktorarbeit, wo ich das Thema erweitert habe und mich dann auch mit dem Sozialverhalten und der Kommunikation dieser Wildbienen beschäftigt habe. Danach zog es mich dann ins Ausland und ich bin an das Zoologische Institut an der Uni Wien gegangen und habe dort dann meinen Themenbereich erweitert und habe mich auch mit blütenökologischen Fragestellungen, also Tier-Pflanze-Interaktionen im Rahmen der Bestäubungsbiologie, beschäftigt. Ich habe dort in Wien habilitiert und habe dann mich danach wieder Richtung Deutschland orientiert, hatte dann mehrere Möglichkeiten, darunter auch an der Uni Ulm, und habe mich auch dann schließlich für die Uni Ulm entschieden, weil das alles sehr schön gepasst hat, auch vom kollegialen Umfeld, und weil ich auch die Stadt sehr attraktiv gefunden habe und bin jetzt seit 2002 in Ulm.
Also schon einige Zeit hier.
Ja.
Jetzt haben Sie ein Institut, da geht es um chemische Ökologie. Da würde man vielleicht erstmal denken, das passt gar nicht zusammen, Chemie und Ökologie. Was ist denn die chemische Ökologie überhaupt?
Ja, das ist eigentlich ein sehr faszinierendes Gebiet, das sich an der Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie oder Ökologie befindet. Und Chemoökologen beschäftigen sich mit Duftstoffen, die in der Kommunikation von Tieren, aber auch zwischen Tieren und Pflanzen eine Bedeutung haben. Da geht es also um Kommunikation, zum Beispiel bei sozialen Insekten. Wie wird dann da die Arbeitsregulation gesteuert über Duftstoffe? Aber es geht auch um Duftstoffe, zum Beispiel, die von Pflanzen abgegeben werden, entweder um Bestäuber anzulocken, aber auch um zum Beispiel Herbivoren, also pflanzenfressende Insekten oder Tiere, abzustoßen.
Jetzt kann man ja viele Sachen messen, also irgendwie Druck oder Gewicht und sowas, aber Duft ist ja schwierig zu messen. Riechen Sie dann da selber dran oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie Sie das klassifizieren können, die unterschiedlichen Duftstoffe? Oder gucken Sie die einfach in Ihrem chemischen Bestand an?
Ja, alles eigentlich, was Sie jetzt gesagt haben. Also bei manchen Systemen kann man natürlich diese Duftstoffe schon riechen. Sie kennen ja auch diese Kräuter, mediterrane Kräuter, und man kann Duftstoffe riechen, die abgeben, und die haben auch tatsächlich eine Funktion bei der Herbivorenabwehr. Aber in einigen Fällen können wir diese Duftstoffe auch nicht riechen. Das heißt, wir müssen die erstmal sammeln. Und da hängt es davon ab, was wir sammeln wollen. Man kann das so machen, dass man den sogenannten Headspace besammelt. Also man sammelt die Duftstoffe, die zum Beispiel von einem Tier und von einer Pflanze in den Luftraum abgegeben werden. Das macht man dann mit kleinen Filterchen, und da haften die Duftstoffe dran, und man kann sie dann nachher mit Lösungsmittel da heraus extrahieren und kann sie dann chemisch analysieren mit Hilfe zum Beispiel der Massenspektrometrie. Man findet dann, welche Duftstoffe jetzt da abgegeben werden. Aber dann hat man in der Regel eine breite Palette von vielleicht 100 Verbindungen und weiß jetzt gar nicht, welche sind jetzt wirklich wichtig, um einen Bestäuber anzulocken. Und da verwenden wir dann eine ganz raffinierte Methode. Es nennt sich Elektroantennographie. Und wir verwenden dann sozusagen zum Beispiel Insektenantennen als Biodetektoren und können dann feststellen, welche dieser Duftstoffe werden überhaupt gerochen. Dann werden diese Duftstoffe in der Regel synthetisiert, und hier müssen wir jetzt wieder mit Chemikern, die das machen können, kooperieren. Und dann führen wir Verhaltensexperimente durch und testen diese Duftstoffe einzeln oder in Mischungen, um letztendlich dann das Pheromon oder die bestäuberanlockende Mischung zu identifizieren.
Also Sie können die schon so weit klassifizieren, dass Sie genau wissen, eine Biene, eine Wespe, ein welches Tier auch immer, hat diese und diese Palette an Duftstoffen, und zu diesem und jedem Zweck setzt sie jene ein. Und die können Sie genau erkennen und haben sie dann in der Schublade quasi nachgebildet. Das ist möglich.
Ja, das ist möglich, was Sie jetzt sagen, das kann man alles, aber das, was Sie jetzt da geschildert haben, ist sicherlich eine Sache von mehreren Jahren Arbeit.
Okay, ja. Also es ist nicht so einfach mal, fängt man eine Biene und fliegt ihr hinterher, sondern das ist doch alles sehr komplex und schwierig.
Ja, die Chemie ist oft sehr komplex, also es dauert dann einige Zeit, bis Sie die Strukturen identifizieren, bis man sie synthetisiert, aber oft ist auch der Verhaltenstest da gar nicht so einfach und man muss den Verhaltenstest nachher oft neu entwickeln und muss ihn adaptieren an das System. Wir führen auch viele Verhaltensexperimente und Tests im Freiland durch. Mhm. Und da haben wir dann schon so eine Grundidee, wie wir diese Verhaltensexperimente machen. Aber oft dauert es wirklich Wochen, bis wir dann das Experiment so optimiert haben, dass wir damit auch zum Beispiel dann Verhaltensdaten quantitativ erfassen können und dann vergleichend auswerten können.
Arbeiten denn alle Tiere mit Duftstoffen?
Visuelle Signale haben natürlich auch eine Bedeutung, also optische Signale, das wissen wir als Menschen ja sehr gut. Aber bei Invertebraten, also zum Beispiel Insekten, da ist doch die chemische Kommunikation und chemische Signale von herausragender Bedeutung. Aber auch bei Menschen ist es so, dass Duftstoffe auch eine Rolle spielen. Das wollen wir zwar oft nicht wahrhaben, manchmal riechen wir diese Duftstoffe auch gar nicht, aber es hat sich so auch bei Verhaltensexperimenten gezeigt, dass auch bei Menschen Duftstoffe eine Rolle haben bei der Kommunikation.
Also der Spruch, man kann jemand anders riechen, hat durchaus eine chemische Bewandtnis.
Das hat durchaus eine chemische Bewandtnis. Und es ist auch so, dass nicht alle Menschen alle Duftstoffe gleich riechen. Und ich kann mich gut erinnern an meine Ausbildung, und da hatte ich einen Professor und der hat mir mal eben dies gesagt, man kann jemand riechen oder nicht riechen. Und das war, während wir im Aufzug zusammengefahren sind, und ich dachte dann damals, also ihn kann ich jetzt nicht unbedingt gut riechen.
Aber die Insekten können ja im Gegensatz zu den Menschen diese Stoffe bewusst produzieren. Das machen wir Menschen ja nicht, oder?
Jein. Ja, wir geben die ab, vielleicht auch in bestimmten Lebensphasen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in der Geschlechtsreife ist, werden bestimmte Duftstoffe abgegeben, die dann vielleicht so als Kind noch nicht abgegeben werden. Aber Sie haben ganz recht, Insekten können das dann zum Beispiel willkürlich steuern. Sie haben oft auch richtige Drüsen mit einem Drüseninhalt und können das dann bei Bedarf abgeben. Also wenn Sie jetzt beispielsweise an Sozialinsekten denken, an die Honigbiene, die hat Alarmpheromone und jeder Imker weiß das, wenn sie diesem Stock zu nahe kommen und die Honigbienen bedrohen, dann geben die diese Alarmpheromone ab und stimulieren dann bei anderen Tieren, Arbeiterinnen, dass sie angegriffen werden und dass sie gestochen werden.
Der Imker weiß es aber nicht, weil er es riecht, sondern weil er dann gestochen wird von den anderen Bienen.
Ja, sicherlich auch, weil er dann gestochen wird.
Und also das heißt, wir riechen das dann nicht, wenn wir den Bienenstock. Also Sie können nicht an den Bienenstock gehen und sagen, oh, die sind jetzt in Alarmbereitschaft, weil die so und so riechen. Oder wäre das schon möglich?
So ein bisschen kann man das schon riechen. Und wenn man dann auch mal gestochen wird, kann man das auch so ein bisschen riechen. Es ist so, wenn man gestochen wird von Honigbienen, bleibt der Stachel in der Wunde stecken und die Drüse hängt da dran und dann wird dieses Pheromon freigegeben und sie sind dann damit duftmarkiert und die anderen wissen dann ganz genau, wo sie hinfliegen müssen und zustechen müssen.
Okay, raffiniert. Wie machen das die Bienen? Haben die dann extra Drüsen? Die müssen das ja dann innerhalb von Millisekunden ausscheiden können. Also haben die da so ein ganzes Repertoire an Düsen oder mischen die das irgendwie zusammen? Oder wie läuft es bei der Biene ab, dass sie das immer parat haben sozusagen?
Ja, sie haben verschiedene Drüsen, oft sehr viele Drüsen. Ameisen haben zum Beispiel sehr, sehr viele Drüsen. Diese Drüsen findet man an den Beinen, im Hinterleib, im Kopfbereich, im Brustbereich, überall. Und die können das dann nach Bedarf sehr rasch abgeben. Manchmal mischen sie auch Duftstoffe aus verschiedenen Drüsen, die dann letztendlich als Mischung eine Bedeutung haben.
Kann man dann das schon als Sprache bezeichnen in unserem Sinne, von der Komplexität her und von den verschiedenen Befehlen oder von den verschiedenen Informationen, die da weitergegeben werden?
Es ist jetzt natürlich schon eigentlich eine Beginn einer Sprache, so dass dann halt bestimmte Duftstoffcocktails oder Substanzen bestimmte Wirkungen verursachen. Also eine Honigbiene hat ja nicht nur Alarmpheromone, sie hat auch Duftstoffe, die wichtig sind, damit sie ihre Nestgefährten erkennt, die zum Beispiel zum Stock zurückkommen. Aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit dieser abstrakten Informationen, die wir vermitteln können, mit Sprache beispielsweise. Also wir können ja auch Informationen geben, die dann nicht nur vor Ort wichtig sind, sondern die dann eine andere Bedeutung haben.
Oder gar nicht wichtig sind.
Oder gar nicht wichtig sind, sehr oft.
Okay, also, aber es ist schon, also mal sagen wir mal, man kann sich auf Kommunikation einigen. Wie groß ist die Range, wie viele verschiedene Informationen kann jetzt so eine Ameise, Sie machen vorwiegend Ameisen und Bienen oder machen Sie querbeet alle Insekten,
also nein,
alle Staaten bilden Insekten?
Wir machen eigentlich hauptsächlich Wildbienen, verschiedene Wildbienen. Da gehören also auch zum Beispiel Hummeln dazu oder andere Wildbienenarten. Also mit Honigbienen machen wir eigentlich gar nichts. Ich habe das jetzt nur als Beispiel erwähnt, weil die Honigbiene natürlich sehr gut untersucht ist. Aber wir sind eigentlich im Wesentlichen fokussiert auf Wildbienen.
Unterscheiden die sich so sehr von den Honigbienen?
Ja, also Wildbienen sind sehr komplex. Also die Honigbiene ist ja praktisch eine von 650 Arten, die wir in Deutschland haben. Und es gibt bei den Wildbienen solitäre Arten, also wo dann Weibchen alleine leben. Das sind die meisten Arten, Mauerbienen zum Beispiel. Und wo dann ein Weibchen, das Kinder produziert, stirbt, bevor die Kinder schlüpfen. Und Honigbienen gehören ja zu den sozialen Insekten, also wo man dann Arbeitsteilung hat. Man hat eine Königin, die Eier legt. Man hat Arbeiterinnen, die Futter sammeln oder die beim Nestbau beteiligt sind oder bei der Nestverteidigung. Und man hat eben dort eine sogenannte Überlappung der Generationen. Also die Kinder schlüpfen und haben Kontakt mit den Eltern.
Das heißt, das ist dann für Sie erstmal das Forschungsgebiet, wo Sie vorrangig machen. Gibt es da auch so eine Entwicklung innerhalb der Geschichte oder weiß man nur, wie es halt jetzt ist? Also man kann jetzt sagen, jetzt machen die Bienen das halt so, aber so eine Evolution muss es ja vermutlich auch irgendwie gegeben haben oder ist es eher so theoretischer Natur?
Nein, das ist genau eben eine der markanten und wichtigen und interessanten Fragen. Schon Darwin hat es praktisch erkannt, dass es da Sozialverhalten gibt. Und dann seit dieser Zeit war die Frage, wie haben sich eigentlich diese Kolonien oder diese Völker sozialer Insekten entwickelt? Wie kann man sich das vorstellen? Und wir untersuchen eben hauptsächlich nicht diese schon stark abgeleiteten Honigbienen, also die auf dem höchsten sozialen Level stehen, sondern wir untersuchen zum Beispiel Hummeln oder Furchenbienen und die bilden kleine Völker und die sind deswegen für die Forschung besonders interessant, weil man dort etwas über die Evolution von solchen Völkern oder Kolonien sagen kann und auch über die Evolution des Kommunikationssystems und der Pheromone.
Also um die Evolution nachzubilden, versuchen Sie unterschiedliche Völker in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium miteinander zu vergleichen?
Das kann man zum Beispiel so machen. Also man hat dann auch soziale Insekten, die solitär sein können, also allein leben können oder dann mit mehreren Individuen und dann ändert sich natürlich alles. Dann müssen sie, wenn sie sozial sind, kommunizieren. Und wir können das manchmal auch künstlich herbeiführen durch Laborzuchten und können dann im Labor kleine Kolonien bilden, zum Beispiel ohne Königin bei den Hummeln oder mit Königin und können dann Experimente durchführen, die uns letztlich eine Information darüber geben, welche Duftstoffe jetzt eine Rolle spielen bei dieser Kommunikation innerhalb der Stocks. Also wenn Sie zum Beispiel ein wesentlicher Punkt bei sozialen Insekten bei der Arbeitsteilung ist, es gibt ein Pheromon der Königin und dieses Pheromon steuert die Eierstockentwickler Arbeiterinnen. Und Arbeiterinnen bei sozialen Insekten sind in der Regel steril, die legen keine Eier. Und es war lange Zeit die Frage, warum verzichten die offensichtlich freiwillig auf das Eierlegen? Wie kann man das erklären? Tatsächlich ist es so, das ist jetzt ein bisschen komplizierter und ich muss es versuchen, das einfach zu machen. Aufgrund der genetischen Verwandtschaft der Tiere innerhalb von einer Kolonie ist es so, dass Arbeiterinnen davon profitieren, wenn sie der Königin helfen, nahe Verwandte, nämlich Schwestern, aufzuziehen. Sie erreichen damit, dass dann viele Nachkommen produziert werden, die genetisch sehr ähnlich sind und gemeinsame Gene tragen mit ihnen. Und das ist sozusagen der Schlüssel dafür, wie man erklären kann, dass Arbeiterinnen auch auf das Eierlegen verzichten. Und das Ganze wird gesteuert durch dieses Königin-Pheromon. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich das so vorstellen muss, die Königin unterdrückt die Eierstockentwicklung, sondern die Königin gibt dieses Pheromon ab und die Arbeiterinnen erkennen, aha, da gibt es jemand, die ist sehr nah verwandt mit mir, dieses Tier, und die ist sehr fertil, die kann sehr viele Eier legen. Und deswegen unterstützen sie das Ganze. Und dieses Pheromon haben wir zum Beispiel bei Furchenbienen erstmals identifizieren können. Und Furchenbienen sind gerade so eine Gruppe, die so ein Übergangsstadium von solitär, also von Einzellebensweise zu sozialer Lebensweise darstellen und wo es dann besonders interessant ist, solche Pheromone zu sich anzuschauen.
Also nur das Pheromon steuert es. Das bedeutet, wenn ich diese Furchenbiene jetzt aus dem Stock rausnehmen würde und von dem Pheromon entziehe, dann könnte sie auch wieder Eier legen. Also das ist sozusagen nur Schalter an, Schalter aus sozusagen.
Genau, also wir haben dann zum Beispiel Experimente gemacht und wenn man jetzt Furchenbienenarbeiterin nimmt und die aus diesem Staat, wo die Königin ist, rausnimmt, dann entwickelt sich eine neue Dominanzhierarchie und eine Arbeiterin beginnt, dieses Pheromon zu produzieren und beginnt, ihre Eierstöcke zu entwickeln. Man sagt also auch, dieses Pheromon ist ein sogenanntes ehrliches Signal, weil es eine Information über die Fertilität oder Fruchtbarkeit eines Tieres wiedergibt.
Und dann kommuniziert die Königin sozusagen, ich bin diejenige, die für die Eier verantwortlich ist und die anderen akzeptieren das und dann ist die Hierarchie quasi schon vorgegeben.
Genau. Und das Ganze funktioniert dann eigentlich jetzt interessanterweise so lange. Also bei sozialen Insekten ist es ja so, bei Hummeln zum Beispiel, dass die Königin so eine Kolonie gründet im Frühjahr. Da hat man dann immer diese Phase, wo man die dicken Hummeln sieht. Das können Königinnen, die gründen dann ein Nest. Dann sieht man plötzlich keine dicken Hummeln mehr, weil die Arbeiterinnen geschlüpft sind und die Königin im Nest bleibt und Eier legt. Und dann kommt wieder im Frühsommer oder im Sommer die Phase, wo Geschlechtstiere produziert werden, unter anderem Männchen. Und bei den Männchen ist es jetzt so, dass da eine Arbeiterin mit einem Sohn näher verwandt ist wie mit einem Bruder. Und deswegen gibt es dann oft eine Revolution im Stock und es gibt wieder so ein Gerangel. Und es kann bei Hummeln zum Beispiel dann auch passieren, dass eine Königin getötet wird von den Arbeiterinnen, weil die Arbeiterin dann wieder mehr gewinnt, wenn sie selber Söhne produzieren würde. Das passiert natürlich nicht immer, aber das kann man damit erklären.
Aber was hat dann das Pheromon damit zu tun? Haben die sich dann daran gewöhnt oder haben die dann ein anderes, das stärker ist, auf das sie mehr ansprechen?
Ja, wir haben das untersucht, wie das zum Beispiel bei Hummeln funktioniert. Und es ist so, die haben ja auch eine Brutwabe, Hummeln aus Wachs im Stock. Und jedes Tier, das in so einer Kolonie lebt, arbeitet mit diesem Wachs und sezerniert das Wachs und gibt dann Pheromone und Duftstoffe ab. Und wenn sie das Wachs in so einer Hummelkolonie untersuchen, dann verändert sich das im Laufe der Kolonieentwicklung. Und das ist jetzt wiederum ein Signal für die Arbeiterin, dass sie genau wissen, jetzt ist der Zeitpunkt da, das Wachs riecht so und so, dass wir jetzt anfangen sollten, auch selber Eier zu legen und Männchen zu produzieren.
Also diese Information, woher wissen die eigentlich, jetzt wird es kalt, jetzt müsst ihr brüten, jetzt müsst ihr dieses machen, das funktioniert auch über diese Duftstoffe, weil sich da innerhalb dem Wachs, was Sie gesagt haben, etwas ändert.
Ja, genau. Mhm. Also Sie können dann zum Beispiel, also in dieser späten Entwicklungsphase gibt es dann oft auch Aggressionen zwischen Königin und Arbeiterin und die Arbeiterin entwickeln Eierstöcke und man kann das herbeiführen, wenn man zum Beispiel jetzt im Experiment eine Kolonie nimmt und fügt jetzt Wachs aus einer alten Kolonie dazu, also tut so, als ob das jetzt eine alte Kolonie wäre und dann beginnt die Arbeiterin aggressiv zu werden und Eierstöcke zu entwickeln.
Also haben Sie schon, Sie haben schon diese unterschiedlichen Zeitabschnitte definiert und können die dann auch sozusagen im Labor manipulieren, um zu wissen, jetzt dieser Duft ist dafür verantwortlich, dieser dafür und in der Regel geht es ja mit der Jahreszeit so sinnvoll durch wahrscheinlich, ne, vom chronologischen
genau.
her.
Ja, also wenn man das Koloniewachs anschaut in der Zusammensetzung an Duftstoffen, dann verändert sich das kontinuierlich.
Heißt aber auch, wenn das wegfällt, dieser Duftstoff, dann geht bei den Bienen gar nichts mehr.
Also ohne Duftstoffe ging tatsächlich nichts mehr. Also die sind duftgelenkt sozusagen, also Honigbienen, aber auch viele andere Insekten. Bei den meisten Insekten spielen Duftstoffe halt eine Rolle, wenn es darum geht, den Paarungspartner zu finden. Also die Weibchen geben in der Regel Sexualpheromone ab, die Männchen riechen die. Kann man jetzt zum Beispiel schön beobachten, wenn man diese Mauerbienen anschaut, die auch oft in Nisthilfen zu finden sind im Stadtraum. Und dann sieht man wieder viele Männchen um die Nesteingänge herumschwirren und die riechen schon ein Weibchen, bevor es die Brutzellen verlässt, an diesen Sexualpheromonen. Aber bei den sozialen Insekten kommen natürlich dann diese soziale Kommunikation dazu und die haben dann auch in der Regel viel, viel mehr Duftstoffe und das Ganze ist viel, viel komplexer als bei den Solitären.
Können die dann quasi jedes Individuum erriechen oder riechen die nur Königin, Arbeiterin, Wächterin oder können die differenzieren?
Ja, das hängt auch wiederum von der Art ab und von der Koloniegröße. Also bei den Honigbienen ist es so, dass natürlich die Kolonien oder so ein Volk hat 20.000 oder noch mehr 40.000 Individuen Und da ist es dann irgendwann mal so, dass die sich nicht mehr einzeln vielleicht erkennen können. Und es ist auch so, dass diese Duftstoffe, die da zirkulieren, das ist eine Mischung. Also diese Duftgestalt, so sagt man auch bei den Honigbienen, ist eine Mischung des Dufts von vielen Arbeiterinnen und der Königin. Aber wiederum, wenn sie jetzt diese Furchenbienen haben, die oft nur 10, 15 Tiere haben in der Kolonie, dann ist es tatsächlich so, dass jedes Tier einzeln erkannt werden kann von den einzelnen Tieren. Die haben einen individuellen Geruch, das kann man auch chemisch erfassen, wenn man die analysiert. Und daran können die sich unterscheiden und können auch etwas über Verwandtschaft dann aussagen, also ob ein Tier nah verwandt ist oder weiter verwandt ist.
Steuert das dann aber alles unbewusst oder kann die Königin das wirklich bewusst sagen, jetzt ist es an der Zeit oder passiert quasi das automatisch, dass sich diese Duftstoffe entwickeln? Das kann man das sagen?
Ja, also es ist meistens so, dass wenn die schlüpfen aus ihren Brutzellen, dann entwickelt sich der Duft. Also sie haben oft, wenn man ganz frisch geschlüpfte Tiere haben, dann haben die meistens noch gar nicht so viel Duft. Also dieser Duft befindet sich bei den Insekten oft auf der Körperoberfläche. Und wenn man sich das anschaut, dann hat man meistens noch gar nicht so viel Duft. Und dann im Laufe der ersten paar Tage entwickelt er sich, der Duft. Aber der kann sich dann auch im Laufe des Lebens dann verändern. Also ich komme jetzt wieder zu den Honigbienen, da weiß man ja, dass die so eine altersabhängige Arbeitsteilung haben. Die beginnen also am Anfang und machen eher so Stocktätigkeiten, helfen bei der Jungenaufzucht oder füttern die Larven, reinigen und bauen. Später gehen sie dann an den Stockeingang und verteidigen oder fliegen als Arbeiterinnen raus. Und wenn man sich jetzt die Duftprofile dieser Tiere anschaut, dann verändern die sich. Und wenn sie jetzt zum Beispiel eine Arbeiterin, wenn sie jetzt eine Kolonie so manipulieren würden, dass sie alle Arbeiterinnen entfernen, dann werden einige Stockarbeiterinnen ziemlich schnell zu Sammlerinnen und verändern damit einhergehend auch wiederum ihr Duftprofil.
Aber verändert sich das Duftprofil automatisch sozusagen oder ist es eine willentliche Entscheidung der Bienen? Oder kann man das schwierig sagen?
Ja, ich überlege gerade. Ich denke, das ist eine Veränderung, die sich dann ergibt aus der anderen Tätigkeit. Also es ist nicht so, dass die jetzt sagt, ich möchte jetzt Arbeiterin werden und jetzt rieche ich so wie eine Arbeiterin, sondern das ergibt sich einhergehend mit den verschiedenen Tätigkeiten, dass dann die Drüsen, die Synthese von diesen Duftstoffen in den Drüsen sich verändert.
Also dadurch wird dann quasi garantiert, dass die Art erhalten bleibt durch diese Steuerung. Dass man sagt, man passt es den äußeren Umständen an oder der Jahreszeit und dementsprechend verändert sich dann dieser Duft und dementsprechend verändert sich auch die Tätigkeit und die Aufgaben des einzelnen Individuums.
Ja, als Ganzes hat diese Duftkommunikation natürlich die Bedeutung sowie Sinn des Lebens, Reproduktion, Erzeugen von Nachkommen und diese gute Kommunikation ist sozusagen Voraussetzung dafür, dass das Ganze gut funktioniert. Also man sagt auch zum Beispiel, dass diese Kommunikation Voraussetzung dafür war, dass überhaupt dieses Sozialverhalten sich entwickeln konnte.
Ja klar, wenn man nicht in irgendeiner Weise mit dem anderen kommunizieren kann, dann kann man ja auch logischerweise kein Sozialverhalten entwickeln. Blicken dann die Bienen im Stock überhaupt noch durch oder ist es vor lauter Gerüchen, wird es einem da ganz schwindelig? Oder können Sie die ganzen Gerüche in so einem Stock wirklich separieren oder riecht es an jeder Ecke dann anders oder ist es so eine einzige Duftwolke, dann eine unbestimmbare?
Ja, es ist schon so eine Duftgestalt, sagt man. Wenn man jetzt zum Beispiel in dem Bereich wahrscheinlich sich das anschaut, wo die Larven sind, dann wird es ein bisschen anders riechen wie in dem Bereich, wo das Futter gelagert ist. Aber insgesamt ist es dann eher so eine Duftwolke und Duftgestalt. Und es ist im Übrigen auch so, dass es da immer in der chemischen Ökologie oder Kommunikation je nach System eine Anpassung gibt, ob zum Beispiel sehr starkflüchtige Duftstoffe produziert werden oder schwerflüchtige. Also bei den Insekten und der Kommunikation im Stock sind es in der Regel sehr schwerflüchtige Substanzen. Das würde ja auch keinen Sinn machen, wenn das alles leichtflüchtig wäre. Und wie Sie schon sagten, dann hätte man in dieser Kolonie da ein Wirrwarr und an Düften. Sondern oft nehmen die auch dann jetzt wirklich die Königin nur wahr, wenn sie sie mit den Antennen betrillern und betasten. Ja.
Gut, also die müssen dann schon quasi auf Nummer sicher gehen. Können Sie jetzt diese Duftstoffe extrahieren und nachbilden, haben Sie gesagt, oder?
Ja, genau. Also man kann die Duftstoffe gewinnen, entweder indem man, wenn es sich um leichtflüchtige Duftstoffe handelt, wie zum Beispiel auch bei Blütenduftstoffen, kann man, das nennt man dann den Headspace, also den Luftraum besammeln und es auf einen Filter aufsammeln und den Filter extrahieren. Aber wenn man zum Beispiel jetzt wissen möchte, was auf der Oberfläche von so einer Biene ist, welche Duftstoffe, dann macht man eher, dann muss man das Tier dazu töten und muss dann das Tier mit Lösungsmittel extrahieren, also abwaschen diese Oberfläche und hat dann die Duftstoffe in diesem Lösungsmittel. Und dann, wenn man das nachbauen möchte, das ist oft eine sehr komplexe Geschichte, weil man halt dann Duftstoffe mischen muss und man muss ein optimales, also möglichst passendes Duftmischung herstellen. Das ist sehr schwierig, auch deswegen, weil Sie müssen sich das vorstellen, die Duftstoffe auf der Oberfläche von so einer Biene, die werden abgedampft in Bouquets. Und dafür sind dann auch andere Duftstoffe, die noch schwerflüchtiger sind, Wachse, verantwortlich, in diese Wachse eingelagert werden, diese Duftstoffe, die abgedampft werden. Und die Wachse haben natürlich auch dann die steuern sozusagen, welche Duftstoffe wie abgedampft werden.
Okay, da gibt es dann quasi nochmal nicht nur, dass die aus der Drüse rausgehen, sondern da gibt es auch noch sozusagen den Mischer, der sagt so viel von dem und jetzt so viel von dem.
Ja, genau. Also kommt wieder auf die Funktion an. Diese Erkennungssignale, die sind auf der Oberfläche, die werden oft auch in einzelnen Drüsen produziert, die sich unter der Körperoberfläche befinden und dann durch die Cuticula, sagt man, das ist dieses Außenskelett der Insekten, hindurch sezerniert und befinden sich hier auf der Oberfläche. Aber jetzt zum Beispiel diese Alarmpheromongeschichten, Alarmpheromone, die sind viel flüchtiger und die werden dann wirklich in Drüsen abgegeben und einfach der Drüseneingang wird geöffnet und dann wird diese flüchtige Mischung nach außen abgegeben
Weil die
bei
muss dann
Bedarf.
auch möglichst schnell von den anderen
Die muss
erkannt
schnell
werden.
erkannt werden und
Ja.
deswegen macht es Sinn, dass man da eher flüchtige Substanzen hat.
Bringt jetzt das irgendetwas, diese Stoffe zu isolieren, außer dass sie jetzt diese Untersuchungen machen können? Aber kann man mit diesen Duftstoffen noch irgendwelche anderen Sachen damit anfangen, irgendwelche anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse rausziehen? Oder ist es rein für die Beforschung der Kommunikation von den Insekten wichtig?
Ja, man kann natürlich, also es gibt auch einen angewandten Bereich. Wenn Sie jetzt an die Schädlingsbekämpfung denken, dann ist es zum Beispiel so, dass man bei den Borkenkäfern diese Pheromone, diese Sexualpheromone identifiziert hat. Und man kann die jetzt in diesen Borkenkäfern, Käferfallen, die man ja oft auch im Wald findet, kann man die ausbringen. Und kann die sozusagen als Frühwarnsystem nutzen und kann dann die regelmäßig anschauen, diese Fallen, und kann dann finden, aha, jetzt sind da plötzlich viele Tiere drin, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, scheinbar gibt es hier irgendwo Borkenkäfer und muss sich dann überlegen, ob man jetzt bekämpft. Also im Bereich der Schädlingsbekämpfung werden die häufig eingesetzt. Zum Beispiel auch beim Traubenwickler ist es so, das ist also ein Insekt, das ist sozusagen die Trauben, Reben sozusagen befrisst und schädigt. Und da bringt man jetzt künstliche Pheromonmischungen in diesen Rebenfeldern aus, und zwar in so einer Dichte und Konzentration, dass die Männchen dann nicht mehr ein Weibchen finden. Also die Männchen folgen sozusagen Duftkonzentrationsgradienten und finden dann dadurch ein Weibchen. Wenn sie aber jetzt überall potenzielle synthetische Weibchen haben, dann findet er das eigene Weibchen gar nicht mehr und es kommt nicht mehr zur Reproduktion und damit kann man dann die Population dieses Schädlinge dezimieren.
Das bedeutet, man kann diese Duftstoffe so nachbilden, dass sie von den Insekten nicht unterschieden werden können.
Ja, das kann man machen. Das machen im Übrigen auch manche Pflanzen.
Da kommen wir gleich, da kommen wir dann gleich dazu. Aber
Ja.
das heißt, man ist schon wirklich so weit, dass man die Insekten so weit steuern könnte. Also sie hätten jetzt auch eine gewisse Manipulationskraft bei so einem Bienenstock.
Ja, genau. Also beim Bienenstock setzt man sie jetzt nicht ein, weil ja, warum sollte man das auch machen? Also eher bei der Schädlingsbekämpfung werden die dann verwendet, diese synthetischen Pheromone.
Also könnte man quasi etwas herstellen, wie man das jetzt schon gemacht hat mit dem Sexualduftstoff, oder könnte man auch sagen, hier ist jetzt ein Bo hier sind jetzt lauter Hornissen, hier riecht es nach Hornissen, dann kommt keiner mehr. Oder ist sowas auch denkbar quasi?
Ja, rein theoretisch denkbar, aber ich glaube, das würde nicht funktionieren, weil das Ganze doch alles viel komplexer ist.
Klingt jetzt so natürlich hier, wenn wir da kurz drüber reden, relativ einfach. Es ist ja nicht so, dass Sie die Schublade aufmachen und dann von sämtlichen Arten sämtliche Duftstoffe in der Palette zustande haben, sondern wie Sie schon mal gesagt haben, ist das so das Hauptproblem, die Komplexität?
Die Komplexität ist schon ein großes Problem. Also deswegen sagte ich ja, das dauert oft jahrelang, bis sie so ein System dann identifiziert haben. Mit viel Arbeit, viel Verhaltensexperimenten, viel chemischer Analytik, bevor sie dann wirklich etwas herausbekommen. Aber jetzt zum Beispiel, weil Sie gesagt haben, für was kann man das sonst noch so verwenden? Man kann jetzt natürlich auch schauen, und das machen wir auch in Projekten, wie wirken sich denn Stressoren zum Beispiel einhergehend mit intensiver Landwirtschaft, sprich Pestizide oder auch Futtermangel aus auf dieses Kommunikationssystem. Und wir haben ein Projekt, wo wir das in den Biodiversitätsexploratorien untersucht haben und haben dann auch festgestellt, dass Pestizide, also Insektizide und schlechtes Futter, dieses Pheromon, das die Königin produziert, bei den Hummeln verändert. Und dann können Sie sich ja vorstellen, dass dann die Kommunikation in der Kolonie nicht mehr funktioniert. Mhm. Und es kann eine Erklärung dafür sein, dass wir einen Rückgang auch an Hummeln haben, dass da einfach nicht so viel Output da ist, dass sie nicht mehr so viel Nachkommen machen, weil schon früh in der Koloniephase sozusagen dann plötzlich diese Situation eintritt, dass dieses Königin-Pheromon nicht mehr so richtig produziert wird.
Also gar nicht mal, dass die direkt daran sterben und weg sind, sondern dass sie einfach so beeinträchtigt werden, dass sie ihre normale Entwicklung nicht durchlaufen können.
Genau. Also sie haben ja sozusagen, man weiß ja mittlerweile, gibt es ja immer mehr Untersuchungen, dass Pestizide und auch Insektizide natürlich Tiere töten. Nicht nur die Schädlinge sozusagen, sondern auch die Nützlinge, also zum Beispiel Bestäuber. Aber es gibt auch chronische Effekte, sodass die sozusagen krank sind oder halt kleiner sind und nicht mehr so gut funktionieren. Und so könnte man auch diesen Effekt dann erklären, der dann auf die Duftstoffe, auf die Pheromone geht.
Aber die chemische Ökologie kann noch mehr. Die wird noch eingesetzt bei der Bestäubung. Ist es dann vom Prinzip her das Gleiche? Machen die Pflanzen das Gleiche wie die Tiere vom Grundprinzip her?
Manchmal machen sie das Gleiche wie die Tiere, aber manchmal auch was anderes. Also prinzipiell ist es so generell, wenn Sie an Blütenpflanzen denken, Rosen oder andere Blütenpflanzen, dann geben diese Blütenpflanzen Duftstoffe ab, um ihre Bestäuber anzulocken. Also natürlich spielt dann auch die Blütenfarbe und die Blütenform eine Rolle, aber Duftstoffe haben schon oft eine wichtige Rolle. Es gibt zum Beispiel Blütenpflanzen, die werden nur von einem Bestäuber besucht und der Bestäuber muss, also eine Bienenart zum Beispiel, und der muss jetzt zum Beispiel eine Glockenblume finden. Und dann verwenden die ganz bestimmte Duftstoffe, die Glockenblumen machen, um die Wirtspflanze zu finden, von denen sie dann sozusagen Pollen und Nektar sammeln. Aber das sind die meisten Blütenpflanzen, werden bestäubt nach diesem System. Sie locken Bestäuber an, sie belohnen mit Nektar und mit Pollen und halten deswegen auch den Bestäuber bei der Stange. Es gibt aber auch Blütenpflanzen, die sind trickreich. Das sind die sogenannten Täuschblumen. Und dazu gehören vor allem Orchideen. Und jetzt muss man vielleicht eine Information geben. Bei den Orchideen ist es so, dass der Pollen nicht in Form von Pollenstaub vorliegt, sondern der ist in einer Masse verpackt. Und wenn so eine Orchidee besucht wird, zum Beispiel von einer Biene, die sie bestäubt, dann gibt sie bei einem Besuch den gesamten Pollenvorrat ab. Sie kann also keinen Pollen mehr nachproduzieren. Und deswegen ist es jetzt besonders wichtig für diese Orchidee, dass dieser Bestäuber jetzt nicht irgendwo landet, sondern dass er wirklich auf den Blüten derselben Art landet. Und das kann man sehr schwierig mit diesem belohnenden Prinzip machen, wo ja meistens sehr generalistisch ist und wo so eine Löwenzahnblüte wird von ganz vielen verschiedenen Bienenarten und Fliegenarten besucht, sondern hier imitiert dann die Blüte irgendetwas, was im Leben des Bestäubers eine besonders wichtige Rolle spielt. Und die wichtigste Rolle ist natürlich Paarung und Reproduktion. Und so gibt es zum Beispiel Orchideen, die werden auch Sexualtäuschorchideen genannt, und die im Übrigen auch schon Darwin untersucht hat und festgestellt hat, da gibt es Bienenmännchen und die verhalten sich völlig verrückt und hampeln auf diesen Blüten umher und verhalten sich eigentlich fast so, wie wenn es sich um ein Weibchen handeln würde. Und wir haben das Ganze dann mal etwas genauer angeschaut und haben uns die Duftstoffe angeschaut von diesen Orchideen und haben dann gefunden, dass so eine Ragwurzart, gibt es ja auch hier auf der Schwäbischen Alb, Bienenragwurz, Hummelragwurz, Fliegenragwurz und so weiter. Und dass die sozusagen das Sexualpheromon der Weibchen ihrer Bestäuber identisch nachbauen können. Und damit tun sie praktisch so, wie wenn sie Weibchen wären. Und ein Bienenmännchen, das ein Weibchen riecht, das kann gar nicht anders. Das wird sofort sich in diese Richtung begeben. Also es riecht dann dieses Weibchen und wird versuchen, sich mit diesem Weibchen zu paaren. Das ist auch ganz wichtig, weil häufig ist es so, dass gar nicht alle Männchen überhaupt zum Zug kommen und sich überhaupt mal paaren können. Das heißt also, alles, was irgendwie wie Weibchen riecht, müssen die dann besuchen. Und dann findet eben die Bestäubung statt. Die bekommen dann diesen Pollen mit einer Klebescheibe an den Kopf geklebt. Das haftet da auch wochenlang. Und dann fliegt er erstmal weg, weil er vielleicht am Anfang denkt, dieses Männchen, ja, irgendwas stimmt da doch nicht mit diesem Weibchen. Aber der riecht dann sofort wieder ein scheinbar anderes Weibchen, fliegt sofort wieder hin und macht das Ganze wieder. Und dabei kommt es dann zur Bestäubung. Und wenn man diese Orchideen, die sind so perfekt, wir haben das mal untersucht, dass wenn sie so einem Männchen ein eigenes Weibchen anbieten würden und eine Orchideeblüte, dann würde er sich für die Orchideenblüte entscheiden, weil die Orchideenblüte noch mehr von diesem Sexuallockstoff produziert wie das eigene Weibchen.
Also es geht nur über den Geruch, da geht es nicht um die Optik oder um die Haptik, sondern wenn er riecht, ist er schon im Auto-Modus sozusagen.
Ja, also es gibt ein paar Arten, da spielt schon auch die Optik eine Rolle, so ein bisschen. Und auch im Übrigen, das Ganze ist komplexer wie üblich. Es spielt zum Beispiel auch die Härchen auf der Blütenoberfläche eine Rolle, weil diese Härchen, die werden dann genauso angeordnet wie die Härchen auf der Oberfläche eines Weibchens. Und das Männchen wird dadurch genau in die richtige Position auf der Blüte gebracht, um diesen Pollen, man nennt es auch Pollinien, zu entnehmen. Es gibt zum Beispiel Orchideenarten, da entnehmen die Männchen diesen Pollen mit dem Kopf. Und dann gibt es andere Orchideenarten, da ist die gleiche Bestäuberart tätig. Und wenn die auf den Blüten landen, dann drehen sie sich um 180 Grad und nehmen den Pollen mit dem Abdomenende. Mhm. Das Ganze hat den Sinn und Zweck, dass es da nicht zu einer Hybridisierung kommt. Also dass sozusagen die einzelnen Arten isoliert sind. Und bei diesen Arten ist es eigentlich auch so, dass jede Orchideenart wird nur durch die Männchen einer Bienenart bestäubt. Und diese Männchen stellen dann auch sozusagen die Isolationsbarriere dar. Es ist ja immer, wenn es da Isolationsbarrieren gibt und wenn die sich nicht miteinander kreuzen.
Also das heißt, die Orchideen sind dann ganz spezialisiert auf ganz wenige Bienenarten oder Insektenarten.
Ja, also das Ganze ist ja klar eigentlich. Wenn man jetzt schaut, Sexualpheromone, die sind immer artspezifisch. Also wenn Sie jetzt verschiedene Wespenarten oder Fliegenarten oder Bienenarten anschauen, dann macht jede Art, die Weibchen jeder Art machen, ein artspezifisches Sexualpheromon. Und so eine Orchidee, wenn sie chemische Mimikrie betreibt und es nachahmt, muss es möglichst optimieren. Das heißt, sie produziert dann ein Sexualpheromon einer Art.
Also ist dann diese Bienenart weg, sind die Orchideen auch weg?
Genau.
Weil das würde dann ja wieder mehrere Generationen dauern, dass sie sich umstellen sozusagen.
Genau. Ne? Also diese Orchideenarten kommen immer nur dann vor, wenn die Bestäuberart vorkommen. Aber wenn man sich jetzt mal die Evolution anschaut, dann ist es wohl auch passiert, dass dann zum Beispiel, wenn eine Bestäuberart zurückgegangen ist, vielleicht durch Klimaveränderungen irgendwas, dann hat sich diese Orchideenart oder Nachkommen dieser Orchideenart im Laufe der Evolution auch andere Bestäuber erschlossen. Da schwirren ja auch andere Bienenmännchen rum, die ein ähnliches Sexualpheromon haben. Und wenn jetzt durch Mutation sich diese Duftstoffe der ursprünglichen Art verändern, dann kann die zufällig ein Duftprofil produzieren, das in das Pheromonfenster einer anderen Art passt. Und dann hat sie sich eine neue Bestäuberart erschlossen.
Aber das geht wahrscheinlich nicht so schnell, denke ich.
Das geht nicht so schnell, natürlich, ja.
Und ist es dann auch chemisch genau der gleiche Stoff oder riecht er nur gleich? Haben Sie den untersucht? Ist es wirklich 1:1 auch genauso hergestellt?
Das sind immer Duftprofile. Das ist nie ein einzelner Stoff oder fast nie ein einzelner Stoff, sondern es sind Duftbouquets, sind 20, 30 Verbindungen, die da wichtig sind. Und die Zusammensetzung ist genau ganz wichtig. Und wenn man diese Duftprofile sich anschaut, bei den Weibchen der Bestäuber und bei den Orchideen, dann sind die sozusagen identisch.
Mhm. Aber die Herstellung kann unterschiedlich sein. Also wenn Sie jetzt in die Orchidee reingucken, arbeitet die mit der gleichen chemischen Zusammensetzung oder ist dann nur das Ergebnis das gleiche, was rauskommt?
Die produziert die gleichen Duftstoffe und wenn man sich mal die Synthese, die Biosynthesewege dieser Duftstoffe anschaut, das sind zum Beispiel häufig sogenannte Kohlenwasserstoffe, dann findet man bei den Pflanzen teilweise fast identische Synthesewege für diese Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel wie bei den Insekten.
Mhm. Die sind dann auch so genauso lang haltbar und sind genauso weit riechbar, also kann man nicht unterscheiden.
Ja, also sie haben praktisch, man nennt es dann auch chemische Mimikrie.
Mhm. Und das machen dann auch die Pflanzen, die Insekten fressen, so Kanne oder sowas. Die machen im Prinzip das Gleiche. Die locken die an mit Duftstoffen. Nur, dass sie die halt dann nicht sich freuen, dass sie bestäubt werden, sondern dass sie dann geschnappt werden.
Ja, Kannenpflanzen locken ja sozusagen diese Insekten an, weil sie Stickstoff benötigen, weil sie in einer Umgebung vorkommen, wo es wenig Stickstoff gibt. Und dann können sie das gewinnen, indem sie sozusagen Insekten verdauen. Und sie erstens mal produzieren sie dann tatsächlich oft Duftstoffe, die anlockend wirken. Also die produzieren dann zum Beispiel Duftstoffe, die manchmal so ein bisschen Richtung zersetzendes Fleisch gehen. Also sie stinken dann manchmal richtig und dann locken sie halt entsprechende Insekten an. Und die haben dann oft auch eine Oberfläche, eine Wachsoberfläche. Und wenn die Insekten da reinkriechen oder mal das inspizieren, dann rutschen sie aus und fallen dann in diese Kanne hinein. Und in der Kanne ist ja eine Flüssigkeit und da sind Proteinasen, also eiweißzersetzende Enzyme drin und dann stirbt das Tier und wird zersetzt.
Und jetzt gibt es dann bei den Insekten keine Evolution, dass man sagt, hey, Vorsicht, das ist alles eine Falle, das funktioniert nicht. Diese Information wird nicht weitergegeben innerhalb der Insektengruppen.
Ja, also bei den Kannenpflanzen kann ich es jetzt nicht sicher sagen, aber bei den Sexualtäuschblumen ist es so. Und dann nur dann funktioniert so ein chemisches Mimikry-System, wenn sozusagen das Modell, in dem Fall bei den Sexualtäuschblumen wären das wieder die Weibchen und die Bienen, wenn die eine Verbreitung haben, die viel größer ist wie die Verbreitung der Orchideen, weil dann kann sich so eine Gegenselektion sozusagen nicht durchsetzen, weil ja viele der Bestäuber dann sozusagen eigentlich überhaupt nie konfrontiert werden mit den Pflanzen und dann kann keine Selektion, Gegenselektion stattfinden.
Okay, könnten Sie dann jetzt das auch sozusagen dann herstellen, wenn wir jetzt, heißt es ja immer, es gibt zu wenig Insekten. Jetzt habe ich eine große, sagen wir mal, ich habe Apfelblüte und habe aber nicht genug Insekten. Könnten Sie dann quasi eine andere Insektenart nehmen und die sozusagen an diese Apfelblüte gewöhnen? Kann man die dann so umtrainieren? Würde das funktionieren? Oder ist es so in den Insekten und ineinander abgestimmt, dass man in dieses System ganz schwer nur eingreifen kann?
Ja, das ist nicht so einfach. Also es gibt natürlich, die Apfelblüten werden natürlich nicht nur von einer Insektenart bestäubt. Die werden ja von Honigbienen bestäubt, von Hummeln, von Mauerbienen. Und es sind Bienenarten, die sind nicht sehr spezialisiert und die besuchen halt die Blüten, die in der Nähe sind und die Futter bieten. Mhm. Und wenn jetzt da zufällig eine Bienenart neu dazukommen würde durch Klimaveränderung, die jetzt auch eben das Futter von Apfelblüten sammeln würde, dann würde die sicherlich auch Apfelblüten besuchen. Aber man kann jetzt nicht einfach eine Insektenart dazustellen und sagen, jetzt besuch mal die Apfelblüten. Also es geht bei manchen, es werden ja tatsächlich auch Mauerbienen oder Honigbienen verwendet, um Kulturpflanzen zu bestäuben und die stellt man dann in der Nähe von Obstbaumkulturen auf oder und verwendet sie dann als Bestäuber. Aber das kann man nicht mit allen machen. Es gibt auch sehr spezialisierte Bienenarten, ich hatte sie ja vorher schon mal erwähnt, man nennt die auch oligolektisch, also die dann zum Beispiel nur die Blüten einer Wirtspflanzenart besuchen. Also es gibt zum Beispiel Bienen, die besuchen dann meinetwegen nur Glockenblumen oder nur Natternkopf. Und die haben dann auch physiologische Anpassungen, können nur den Pollen dieser Wirtspflanzenart verdauen. Also die Larven, die ja mit dem Pollen gefüttert werden, die können dann oft gar keinen anderen Pollen richtig gut verdauen und würden sich dann nicht entwickeln.
Also die sind quasi darauf abhängig. Und jetzt so Äpfel, die machen das quasi universal. Das heißt, dann ist es ja aber kein Sexuallockstoff, weil das mit dem Sexuallockstoff funktioniert ja nur, wenn ich ganz gezielt eine Art anlocken kann. Was ist dann der Duft an Äpfeln beispielsweise? Wie schaffen die das, dass so viele Insekten das attraktiv finden?
Ja, die machen halt, es gibt Duftstoffe, Blütenduftstoffe, die sind eher so generalistisch und kommen überall vor. Das sind häufig auch Terpene, sogenannte Terpene, die riechen sie zum Beispiel, wenn sie in Rosmarin oder so ein Thymian mal riechen. Also dann können sie ja diese ätherischen oder diese wirklich stark riechenden Duftstoffe produzieren. Die Apfelblüten machen jetzt nicht genau diese Duftstoffe oder machen die nicht in so großen Konzentrationen, aber das sind eher so generalistische überall vorkommende Duftstoffe, die dann jetzt solche Bienen wie Honigbienen oder Hummeln benutzen, um zum Beispiel Apfelblüten zu finden. Aber es ist natürlich auch so, ich möchte jetzt nicht da völlig unter den Tisch kehren, dass dann auch natürlich die Blütenfarben und so eine Rolle spielen. Und das lernen die natürlich auch. Und wenn die dann einmal Apfelblüten besucht haben, dann wissen die genau, wie der aussieht und wie der riecht und finden die dann immer wieder.
Und bei diesen Generalisten funktioniert es über die Belohnung mit dem Sattwerden sozusagen. Und bei den Spezialisten, die sich auf eine Art funktioniert haben, da haben wir die Mimikrie, dass vorgetäuscht wird, es würde sich um den Sexualpartner handeln. Ist natürlich eine gefährlichere Variante, weil ich dann eben auf einen nur festgelegt bin. Ne?
Ja, das ist richtig. Das ist immer so in der Natur. Man hat die Generalisten, die können ausweichen. Aber die haben natürlich dann den Nachteil, dass es dann Konkurrenz geben würde. Und wenn man jetzt so eine Glockenblumenbiene hat, die spezialisiert ist auf Glockenblumen oder auf Natternkopf und manchmal ist der Pollen auch von solchen Pflanzen giftig, dann hat die weniger Konkurrenz. Aber das andere System mit den Täuschblumen, das kann man irgendwie nicht so richtig damit vergleichen, weil das ist ja ein System, da wird ein Signal nachgeahmt, das im Leben dieser Tiere wichtig ist. Also die werden ja nicht belohnt. Und ich habe jetzt die Sexualtäuscharchideen genannt, aber da gibt es noch andere Gruppen. Also es gibt zum Beispiel auch Pflanzen oder Orchideen, die ahmen dann Futterduftstoffe nach von Wespen und werden dann von Wespen bestäubt. Also wir haben so eine Gruppe auch untersucht. Das sind die Stendelwurzarten, die blühen auch hier in Deutschland oder auch in der Umgebung von Ulm. Und da ist es so, die werden von sozialen Faltenwespen, also Vespula germanica, der deutschen Wespe zum Beispiel, bestäubt. Und da haben wir herausgefunden, dass da die Blüten Duftstoffe nachahmen oder produzieren, die produziert werden, wenn jetzt zum Beispiel Kohlweißlingsraupen Kohl befressen. Und Wespen, im Unterschied zu Bienen, füttern ihre Larven mit Fleisch. Sie sammeln dazu zum Beispiel andere Insekten, Schmetterlingsraupen, und die finden sie über diese Duftstoffe. Also die Pflanze, die sendet also sozusagen ein Hilfesignal aus, und damit lockt sie die Feinde ihrer Feinde an. Also sie lockt die Wespen an, die prädatorischen Wespen, die räuberischen Wespen, und die fressen dann die Schädlinge weg. Jetzt komme ich zurück zur Orchidee. Die Orchidee nutzt dieses Prinzip wieder aus, produziert die gleichen Duftstoffe wie der Kohl und lockt damit diese Wespen an, die davon ausgehen, dass sie dort eine Beute finden würde. Das finden sie nicht, aber diese Stendelwurzarten produzieren in der Regel ganz viel Nektar, und damit sind sie dann, bekommen sie auch irgendwas, was für sie wichtig ist, und sie bleiben dann bei der Stange und bestäuben dann diese Pflanze.
Sie müssen ja schon eine Belohnung bekommen, weil wenn die dann merken, bin ich 100 Mal hingeflogen, dann scheint ja mit dem Duft irgendwas nicht zu stimmen. Das würde sich ja dann auch, würde die Wespe ja umsonst fliegen, das würde ja nicht funktionieren. Ne?
Ja, aber Sie müssen davon ausgehen, diese Wespen, die jetzt diese Stendelwurzarten besuchen, diese Arbeiterin von Wespen, die besuchen natürlich immer wieder Kohlpflanzen oder andere Pflanzen, wo sie dann wirklich eine Belohnung finden. Also das heißt, da findet immer wieder ein Lernen statt, und die lernen immer wieder, dieser Duftstoff führt doch dazu, dass ich belohnt werde und dass ich da was finde. Und die Ragwurzarten oder die Stendelwurzarten in diesem Fall, die sind ja auch wieder in weniger Individuen da, und dann wird jemand mal betrügt und wird vielleicht ein bisschen gehemmt, aber wenn sie dann wieder am nächsten Tag belohnt wird und wieder dann tatsächlich Raupen oder Nahrung findet, und assoziiert mit diesem Duft, dann funktioniert es auch wieder.
Ist es in jeder Insektengeneration dann genau der gleiche Duft? Das heißt, das ist so das Spezielle von dieser Königin, die das weitergibt? Oder kann das sich dann auch aufgrund von Umwelteinflüssen in den nächsten Jahren verändern?
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht durcheinander bringen. Also bei diesen Stendelwurzarten, wo ich jetzt gesagt habe, da ist es ja sozusagen Beutemimikrie. Und da hat jetzt, das hat nichts mit Königin-Pheromonen zu tun. Also da machen ja die Blüten sozusagen den Beuteduft nach, um dann die Wespen anzulocken. Wespen allgemein, dazu gehören auch die Hornissen, benötigen Fleisch. Das sind meistens andere Insekten. Deswegen sind sie im Übrigen auch nützlich für uns, weil sie sogenannte Schadinsekten für uns auch besammeln oder wegfressen. Und diese Beutesignale werden dann von den wespenbestäubten Täuschorchideen nachgeahmt.
Könnte ich das dann auch täuschen, wenn ich meinen Zwetschgenkuchen auf der Terrasse essen möchte, dass ich dann sozusagen so was für die Wespen 5 Meter weiter platziere, das für die sehr attraktiv ist, attraktiver als jetzt die Zwetschgen beispielsweise?
Ja, das kann man durchaus machen. Und also wir haben auch schon mal daran gearbeitet, solche sogenannten Wespenfallen zu entwickeln. Aber wir haben es nicht ganz geschafft. Wir haben zwar das dann geschafft, dass wir die Wespen damit anlocken konnten, aber das war dann doch nicht ganz konkurrenzfähig jetzt mit so einem
Also sie schafft, man schafft es dann noch nicht, also das, was jetzt eine Pflanze über Jahrmillionen perfektioniert hat, nämlich dieses wirklich, es ist für das einzelne Insekt nicht zu unterscheiden, das ist dann doch nicht so leicht für sie herzustellen, dass man sagt, jetzt habe ich genau diesen Duftstoff, der genau hundertprozentig funktioniert, weil es wieder so komplex ist, wie wir am Anfang gesagt haben.
Ja, genau, das ist oft das Problem. Aber es gibt natürlich diese sogenannte Wespenfallen und die funktionieren ja meistens so, dass man dann auch irgendwie Zuckerlösungen hat und dann, wenn die dann, und die benötigen ja auch Zucker, die benötigen ja nicht nur Fleisch, also sie benötigen auch Kohlenhydrate und dazu nehmen sie eigentlich dann Nektar auf oder Zuckerwasser und deswegen kommen sie auch, um den Kuchen dann sozusagen zu fressen. Und damit kann man sie dann schon weglocken.
Sie haben gesagt, eines Ihrer Hauptprobleme, können wir noch zum Schluss drauf kommen, ist die Komplexität. Was ist noch so ein Faktor, der es Ihnen schwer macht?
Ja, Komplexität und dann die Verhaltensexperimente und in dieser Komplexität und der Menge an Duftstoffen, die herauszufinden, die dann jetzt wirklich eine wichtig sind zur Anlockung. Also wie gesagt, diese Sexualtäuschauch-Ideen, wenn Sie da eine Blüte extrahieren, dann bekommen Sie 100 verschiedene Verbindungen. Und nicht alle 100 haben eine Bedeutung zur Anlockung. Und jetzt müssen Sie die herausfinden mit verschiedenen Methoden, die jetzt wirklich wichtig sind. Und das ist oft sehr komplex. Es erfordert dann das Durchführen von Biotests, also Verhaltensexperimenten. Die Elektroantennographie, die ich genannt habe, spielt hier eine wichtige Rolle und hilft dann sehr gut weiter, sodass man das einschränken kann. Aber das ist schon auch ein großes Problem, Biotests.
Also wie oft in der Wissenschaft, wir wissen schon sehr viel, aber es gibt doch noch ein paar Flecken, wo Sie zum Glück noch weiter forschen können. Und da wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg und sehr viel Vergnügen in Ihrer weiteren Forschung. Wir sind am Ende angelangt. Der Herr Professor Dr. Manfred Ayasse vom Institut für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik hat uns etwas erzählt über die chemische Ökologie und die sozialen Insekten und auch über die Bestäubung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns in der letzten Stunde Zeit gehabt haben.
Vielen Dank auch für das schöne Gespräch.